Es ist Adventszeit. Wenn wir durch die Straßen unserer Städte gehen momentan, dann sehen wir viele Lichter. Es ist eine besondere Zeit, die Adventsmärkte. Menschen bereiten sich vor auf das, was kommt, indem sie Geschenke kaufen. Wir als Adventisten haben hier eine etwas andere Sichtweise, denn wir warten nicht so sehr auf den 24. auf das Kind in der Krippe, sondern wir warten auf den, der verheißen hat, wiederzukommen. Trotzdem ist es auch eine Zeit, wo wir vielleicht besonders mit anderen Menschen reden können. Es kam vor, eine Frau ist in einen Gottesdienst gegangen, der Adventgemeinde, und hat im Bibelgespräch die Frage gestellt: Es ist doch Adventszeit, was bedeutet das für euch als Adventgemeinde? Der Leiter des Bibelgesprächs sagte, die Adventszeit spielt für uns keine Bedeutung, denn wir warten auf Jesu Wiederkunft und jetzt kommen wir zum Thema. Und hat weitergemacht mit der Lektion. Verpasste Chance. Was bedeutet Adventszeit für uns? Was bedeutet es, Adventist zu sein? Leben im Warten. Ich möchte heute drei Bibeltexte mit euch anschauen, die uns hier eine Bedeutung geben können. Wir haben ja gleichzeitig die Predigtreihe darüber, wie wir als Adventgemeinde entstanden sind, den Vergleich mit der ersten Adventbewegung, die ausgezogen ist aus Ägypten, um in Kanaan das verheißene Land zu bekommen. Und so lade ich euch ein, dass wir mit 4. Mose Kapitel 14 beginnen. 4. Mose Kapitel 14 und hier ab Vers 26 lesen. Wir haben die erste Adventbewegung der Geschichte, ausgezogen aus Ägypten, aus dem Land der Sünde und der Sklaverei. Sie stehen kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, in das verheißene Kanaan. Wenn wir die Geschichte aber lesen in Kapitel 13 und 14, dann merken wir, dass etwas schief läuft. Denn eigentlich ist die Zeit da, dass Gott ihnen verheißt, jetzt nach Kanaan zu ziehen. Aber das Volk ist es, das nicht der Meinung ist, dass es auf dem Weg geschehen kann, den Gott ihnen zeigt. Und so empören sie sich gegen Gott, gegen Mose und gegen die treuen Kundschafter. Und ab Vers 26 können wir die Reaktion Gottes lesen. 4. Mose 14, ab Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Herr, habe es gesagt, und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. Hier ist mächtig was schiefgegangen. Und wir haben in unserer Einleitung zu der Predigtreihe in 1. Korinther 10 ja gelesen, dass Paulus sagt, dass das, was ihnen geschehen ist, uns ein Vorbild gekommen ist. Uns, der zweiten Adventbewegung, wenn man so möchte. Die wiederum kurz vor dem Eintritt ins verheißene Land stehen. Paulus sagt, dass wir das, was damals hier geschehen ist, studieren sollen, weil es uns zur Warnung geschehen ist, weil wir, sagt er damit, in der gleichen Gefahr stehen. Nun, was ist hier geschehen? Das Volk hat doch auf den Einzug ins verheißene Land gewartet. Gott hat es geführt, Gott hat es den ganzen Weg bis zu dieser Stelle geführt, durch viele Wunder, durch viele Zeichen seiner Gegenwart und Wacht. Der Einzug in Kanaan war der zentrale Gedanke des Auszugs. Darum ging es. Das Ziel war nicht, aus Ägypten zu gehen, um dann in der Wüste zu sein. Das Ziel war, nach Kanaan zu kommen, in das Land, wo Abraham hingegangen ist, das Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, in dem es dem Volk sowohl körperlich als auch geistlich gut gehen soll. Bis hierhin kann man sagen, ist unterm Strich alles gut gelaufen. Es gab zwar kleinere Probleme, aber sie waren trotzdem noch im Soll. Aber hier ändert sich die Situation von jetzt auf nachher grundlegend. Warum? Das Volk scheiterte an mangelndem Vertrauen zu Gott. Gott hat immer wieder seine Macht gezeigt. Was hatte er über die Ägypter gesagt? Ich werde für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Was hat das Volk getan gegen die Ägypter? Nichts. Die Erstgeburt hatte Gott geschlagen. Sie konnten ausziehen. Und auch die Armee, die hinter ihnen herkam, hat Gott besiegt. Die Befreiung geschah ohne eigenes Zutun. Auch dann der Weg durch die Wüste geschah durch Gottes Führung. Manna vom Himmel gab ihnen jeden Tag das zu essen, was sie brauchten. Wasser bekamen sie aus dem Felsen. Es war wirklich Gott, der für sie sorgte. Der Glaube hätte wachsen sollen. Die Dankbarkeit für Gottes Hilfe hätte zunehmen sollen. Das, was wir aber erkennen, wenn wir die Geschichte gerade im vierten Buch Mose, wird uns ja das meiste über die Wanderung erzählt. Wenn wir dieses Buch durchlesen, merken wir, dass das Volk scheinbar immer wieder in den gleichen Problemen stehen bleibt. Nämlich darin, dass eine neue Situation, wo das Leben schwierig ist, wo man keinen Ausweg mehr weiß, zu einem erneuten Zweifel an Gottes Liebe und Fürsorge führt. Aus unserer Sicht heute würden wir ja denken, irgendwann muss man es doch gelernt haben. Es waren ja alle Situationen, wo es wirklich Gott durch Wunder gewirkt hat. Allein die Feuersäule bei Nacht, die Wolkensäule bei Tag, die sie vor der Sonne schützte, waren ja sichtbare Zeichen. Und trotzdem sehen sie immer wieder nur Mose und Aaron als die, die sie führen und an denen sie letztlich murren. Weil der Glaube nicht gewachsen ist, haben sie in dieser Situation nicht den Mut und die Kraft, dem zu folgen, was Gott von ihnen erwartet, sondern sie bleiben stehen. Man muss sich vor Augen führen, sie hätten hier wirklich ins verheißene Land gehen können. 40 Jahre in der Wüste wären ihnen erspart geblieben. Gott wollte niemals, dass sie 40 Jahre lang Manna essen. Nur 3 Monate. 3 Monate hätte gereicht, aus Gottes Sicht. Aber der Bericht der 10 Kundschafter löst die Katastrophe aus. Gott möchte sein Volk führen, aber das Volk entscheidet sich dagegen. Selbst Josua und Kaleb, die als gottesfürchtige, treue Menschen bekannt waren, können das Volk nicht umstimmen. Das, was danach kommt, die 40 Jahre, war niemals Gottes Wunsch. Wir feiern heute, in dieser Zeit feiert die Christenheit Advent. Auch warten auf die Ankunft. Wenn wir ins Lukas-Evangelium sehen und uns mit der Zeit damals beschäftigen, dann können wir auch hier Ähnlichkeiten erkennen. Lukas Kapitel 2 berichtet uns, wie die Geburt von Jesus war. Die Geburt des Erlösers. Die Geburt dessen, wo das Volk Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang darauf gewartet hat, dass der kommen wird, der schon nach dem Sündenfall angekündigt ist, als der, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Die Sehnsucht des Volkes hat sich auf diesen Moment konzentriert, wenn der Messias kommen wird. Die Juden waren das Volk, das Gott ausersehen hatte, diese Geburt des Messias vorzubereiten, darauf vorbereitet zu sein, den Messias zu unterstützen in seiner Mission, in dem, was er tun sollte. Die Sehnsucht der Zeitalter war gekommen. Gott wollte sein Volk heilen. Er wollte sein Volk erretten. Wenn wir Lukas 2 allerdings lesen, dann merken wir, dass es nur wenige Leute gab, die bereit waren. Lukas 2, ab Vers 25. Da lesen wir uns hier, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und die Verse 36 bis 38, da lesen wir: Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wenn wir den Bericht im Lukas-Evangelium lesen, dann merken wir, dass es nur wenige Menschen gab, die bereit waren. Nur wenige Menschen, die Jesus als den Messias erkannten. Das war während seiner Kindheit so, aber auch später während seinem öffentlichen Dienst. Auch hier ist die Frage, warum? Eigentlich hätte man doch erwarten können, dass das ganze Volk wirklich auf diesen Moment wartete. Und Gott hat genügend getan, um es bekannt zu machen. Da war die Geschichte von Johannes dem Täufer, von seiner Geburt, Zacharias, der nicht mehr reden kann, als er herauskommt. Die Geschichte des Engels, der ihm erschienen ist, ihm die Botschaft gegeben hat, war klar für alle erkenntlich. Es gab viele, die vor dem Tempel gewartet hatten darauf, dass er wieder herauskommt. Das war keine Geschichte, die so nebenbei lief. Bei der Geburt lesen wir, dass es Engel gab, die Hirten erschienen sind. Ein Engelchor, der gesungen hat. Auch das hätte sich ja verbreiten müssen, als Jesus und mit seinen Eltern in den Tempel kommt, um ihn darzustellen, um ihn zu segnen, so wie wir es heute hatten. Da hätte eigentlich das Volk schon warten sollen. Wenn sie das, was die Hirten erzählt hätten, angenommen hätten, Bethlehem ist nicht so weit von Jerusalem entfernt, dann hätte eigentlich die Priester sagen sollen: Moment, das war das Paar, wo die Hirten erzählt haben. Auch hier liefen Dinge schief. Warum? Eine falsche Vorstellung von dem Messias, eine falsche Vorstellung von seinem Auftreten und seinem Wirken machte den Menschen es schwer, ihn anzunehmen. Es gab die Vorstellung im Volk, dass man die Herkunft des Messias nicht kennen wird. Dass man nicht wissen wird, wer seine Eltern sind. Diese Vorstellung hatten die Menschen damals. Nun kannte man aber Maria und Josef. Zumindest die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte, die wir kennen, nicht nur keinen Platz in der Herberge gefunden haben, weil sie voll war. Das ist sicherlich auch möglich. Was aber auch möglich ist, ist, dass die Hintergründe der Geschichte einfach bekannt waren. Warum war Maria hochschwanger dabei? Sie musste es nicht. Josef hätte diese Reise alleine machen können. Kann es sein, dass er Maria mitnehmen musste, weil sie zu Hause vielleicht gesteinigt worden wäre, wenn sein Schutz nicht da war? Kann es sein, dass er sie deswegen mitnehmen musste? Kann es sein, dass sie deswegen keinen Platz in der Herberge bekam? Der Bibeltext schweigt darüber. Aber wenn wir unsere Gemeinde heute kennen und wissen, wie leicht Gerüchte sich verbreiten, wenn wir sehen, wie leicht schlechtes Gerede an dem einen oder anderen, bis wo es überall ankommt, dann ist es nicht schwer vorzustellen, dass es damals so ähnlich war. Die Engel singen nur vor ein paar Hirten, nicht gerade die besten Werbeträger der damaligen Zeit, eher die verachtetsten. Sehen wir, was falsch läuft? Gott hatte alles angekündigt. Den Geburtsort, Micha 5, Vers 1. Den Stamm, aus dem der Messias kommen sollte, 1. Mose 49, Vers 10. Die Familie, ein Nachkomme Davids, Jesaja 11, die Verse 1 und 10. Die Zeit der Ankunft, Daniel Kapitel 9. All das waren Dinge, die die religiösen Führer dem Herodes mitteilen konnten. Die Engel singen, ein Engel erscheint Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Gott wirkt. Aber das Volk beachtet es nicht. Warum? Weil es für sie nicht in das Bild von Gottes Handeln passt. Kann der Messias aus einer fragwürdigen Beziehung stammen? Für die Gläubigen damals war das nicht möglich. Kennen wir nicht seine Familie? Das ist eines der Argumente, das später gegen Jesus kommt. Und so sind es Hirten, Simeon und Hanna, zwei ältere, vergessene Leute im Tempel, Johannes der Täufer, später die Jünger. Der Ruf war laut, Gott hat wirklich gewirkt, aber es waren nur wenige im Volk, die dazu bereit waren. Wie geht es uns heute? Als Adventisten sagen wir, dass wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Wir haben zwei Bewegungen vor uns, die nicht die besten Vorbilder sind. Und der Gedanke ist so leicht innerlich zu sagen, wir machen alles besser. Natürlich folgen wir Jesus nach. Wir gehen regelmäßig in die Gemeinde. Wir geben unseren Zehnten. Wir beten. Wir halten unsere Beziehung mit Gott und warten darauf, dass er kommt. Wenn Paulus sagt, dass das, was ihnen damals geschehen ist, uns zur Warnung geschehen ist, dann ist es notwendig, dass wir hier auch uns die Frage stellen. Warten wir wirklich? Petrus formuliert es folgendermaßen, wenn wir 2. Petrus Kapitel 3 aufschlagen. Und hier sagt er am Anfang, dass uns bekannt sein soll, dass in der letzten Zeit wenige Menschen auf Jesu Wiederkunft warten werden. sondern dass sie sagen, so wie die Zeit bisher gelaufen ist, so wird es auch weitergehen. Und dann sagt er aber, dass es wie zur Zeit der Sintflut war, dass auch lange Zeit nichts geschah, aber dann doch die Zeit kam, wo das Volk in die Arche gehen sollte. Und dann in Vers 11 kommt er zum Höhepunkt oder ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn man die erste Adventbewegung vor dem Einzug ins Land Kanaan gefragt hätte, wenige Tage vor diesem Ereignis, wo die Kundschafter zurückkamen, ob sie ins verheißene Land gehen wollen, bin ich mir sicher, hätten alle Ja gesagt. Wenn man das Volk zur Zeit, als der Messias kam, als Jesus zu ihnen kam, gefragt hätte, ob sie auf den Messias warten, hätten sie alle Ja gesagt. Es scheint so leicht zu sein, sich geistlich selber zu täuschen, sich selber im Weg zu stehen. Und das Schwierige ist ja, dass es keine Liste gibt, die wir abhaken können, wo wir sagen können, naja, wenn wir das und das und das, wenn wir das alles machen, dann ist alles okay. Die Pharisäer waren sehr gut darin, diese Liste zu führen und andere zu bewerten anhand dieser Liste. Und Maria und Josef haben sicherlich nicht in ihr Schema gepasst. Bei Simeon und Hanna lesen wir, dass sie vom Geist geführt waren. Und das ist der entscheidende Punkt in dieser Frage. Von wem werden wir geführt? Ist es unser Geist, der unser Leben führt? Sind wir es, die die Entscheidung treffen, was gut und richtig ist und wie es weitergehen soll? Oder ist es wirklich Gott, der die Leitung unseres Lebens hat? Die Einnahme des Landes Kanaan war eine große Herausforderung. Es war keine leichte Zeit für das Volk. Die Prüfungen und Ereignisse vorher hätten dem Volk helfen sollen, im Glauben zu wachsen. Jede Schwierigkeit, die sie vorher hatten, hätte ihnen helfen sollen, neu Gottes Güte, Gottes Fürsorge und Gottes Liebe zu vertrauen und die Zukunft wirklich in Gottes Hand zu legen. Jeder Gedanke des Zweifels, jeder Gedanke des Haderns mit Gott schwächte dagegen die Beziehung zu ihm. Wie ist es bei uns? Manchmal warten wir auf die großen Dinge unseres Lebens. Wir warten, dass wir eine neue Gemeinde gründen können. Wir warten, dass wir Räumlichkeiten bekommen. Wir warten, dass in diesem und jedem Bereich unseres Lebens Gott deutliche Fortschritte macht. Wie geht es uns mit den Enttäuschungen des Alltags? Wie geht es uns in den Situationen, wo wir mit Gott am Hadern sind? Wo Dinge nicht für uns ins Schema passen, weil Gott anders handelt, als wir es gerne hätten? Sind wir in der Lage, uns selbst in Frage zu stellen? Sind wir in der Lage, uns selbst zu fragen, ob die Art und Weise, wie wir leben, wirklich Gottes Wille ist? Oder sind es die inneren Zweifel an Gott, die mit der Zeit zunehmen? Die Zweifel daran, ob seine Prophetin für unsere Zeit heute wirklich so wichtig ist? Die kleinen Dinge des Alltags, was zeigen sie über uns? Vertrauen wir Gott und seinem Wort? Wissen wir, dass wir vor ihm nichts verdient haben, sondern dass alles, was wir empfangen, Gnade ist? Dass es Gnade ist, dass wir ein Dach über dem Kopf haben? Dass es Gnade ist, dass wir sein Wort haben? Dass es Gnade ist, in Frieden leben zu können? Dass es Gnade ist, wenn wir satt ins Bett gehen können und nicht etwas ist, das wir verdient haben? Zeigt es sich darin, dass wir freigebig sind den Menschen gegenüber, denen es nicht so gut geht und die in unser Land kommen? Oder sind wir der Meinung, dass die Dinge uns gehören? Zeigen wir hier den Charakter Jesu, der bereit war zu teilen, zu geben? Oder zeigen wir einen Charakter, der Angst hat, weil er für sich selber sorgen muss? Angst hat, weil er das, was ihm gehört, für sich sichern muss. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, was eine Präsidentschaft von Donald Trump bringt. Wir wissen nicht, ob es wirklich so weit ist, dass jetzt die großen Dinge der Endzeit kommen, die wir als Adventisten schon lange gesagt haben. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass sich alles beruhigt, dass Donald Trump die richtigen Berater hat und dass alles so weitergeht wie bisher. Zeigen wir in dem, wie wir leben, dass wir die Zukunft in Gottes Hand legen. Dass wir sie wirklich Gott übergeben. Paulus sagt, er hat gelernt, mit allem zu leben. Mit Mangel und mit Überfluss. Ist es das, was auch wir in unserem Leben sagen können? Dass alles, was uns gehört, letztlich in Gottes Hand liegt. Dass wir bereit sind, es in seine Hand wirklich zu legen. Und die Entscheidungen des Alltags auch so zu führen, dass sie zeigen, dass wir Gott vertrauen. Dass wir zeigen, dass der Charakter Gottes das ist, was unser Herz lebt. Dass die Gedanken Gottes, die Art und Weise, mit anderen Menschen umzugehen, dass es auch unsere Art ist, mit Menschen umzugehen. Jesus hat ein Herz der Liebe, des Mitgefühls. Er hat niemanden vor den Kopf gestoßen. Er ist verständnisvoll mit Leuten umgegangen. Auch wenn er allen Recht gehabt hätte, anders aufzutreten. Vielleicht kann gerade jetzt die Zeit, in der wir leben, mit all den Unsicherheiten, mit der Adventszeit, die da ist, uns helfen, uns wirklich Gedanken zu machen, was Gottes Wille ist. Unser Leben wirklich in Frage zu stellen. Unsere Ziele in Frage zu stellen. Ist es wirklich Gottes Wille, dass in Starnberg eine Gemeinde entsteht? Können wir auf diese Frage hundertprozentig Ja sagen? Oder gibt es Dinge, die Gott uns zeigen möchte? Gibt es andere Wege, andere Orte, andere Dinge, die wir tun? Ich möchte damit nicht sagen, es ist falsch und wir sollen was anderes suchen. Versteht mich nicht falsch. Aber die Frage ist, ist es wirklich Gott, dem wir die volle Führung anvertrauen? Oder haben wir unsere Vorstellungen und sind enttäuscht, wenn Gott diese Vorstellungen nicht erfüllt? Sind wir bereit, auch schmerzhafte Dinge umzusetzen, wenn wir erkennen, dass Gott es möchte? Wir feiern heute Abend mal. Wir feiern, dass Jesus den Weg der Erlösung für uns bis zum Ende gegangen ist. Er hat gesagt, er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Er hat gesagt, er und der Vater sind eins. Jesus hat sich nicht davon abbringen lassen, trotz aller Gegenwehr, trotz aller Enttäuschung, weil Menschen ihm nicht gefolgt sind. Trotz aller Zweifel, die im Garten Gethsemane da waren, ob das Opfer vielleicht wirklich Erfolg haben wird. Im Leben Jesu können wir das lesen. Trotzdem war er bereit, bis zum Ende durchzuhalten. Aus Liebe zu uns. Ich wünsche uns, dass diese Liebe Jesu in unserem Herzen Widerhall findet. Dass es nicht unsere Vorstellungen sind, die wir durchsetzen wollen, sondern dass wir bereit sind, wirklich zu 100% zu Jesus zu sagen, dein Wille geschehe. Gott hat einen guten Plan, den besten Plan. Er weiß, wie es weitergeht. Er weiß, welche Dinge auf uns warten. Und er hat Vorsorge getroffen für alles. Die wichtigste Entscheidung, die wir brauchen, ist, Gott zu 100% zu vertrauen. Und zu 100% die Entscheidung zu treffen, ihm zu folgen, wie er uns führt. Wenn wir das tun, dann sind wir wirklich Adventisten. Dann sind wir wirklich Wartende. Wartende, die nicht passiv warten, sondern Wartende, die in der Verbindung mit ihrem Herrn jeden Tag leben. Und ich wünsche uns, dass das die Entscheidung ist, die wir auch heute im Abendmahl bekräftigen. Amen.